Wir haben bereits ein herrliches Wort gehört und auch die Bemerkung, dass es auf dieser Welt im Moment nicht gut aussieht und wir haben auch keine Aussicht, dass es besser werden wird. Im Gegenteil, der Friede ist von der Erde genommen. Und die Heilige Schrift sagt, bis ans Ende werden Krieg und Verwüstungen stattfinden, Hungersnöte und teure Zeiten sein. Das ist der Mund des Herrn, der das gesagt hat. Und da können alle Gebete, Millionen Gebete, können das nicht ändern. Was Gott gesagt hat, wird so sein. Und wir müssen es lernen, im Willen Gottes zu beten. Und alle Dinge, die von ihm vorherbestimmt wurden, einfach hinzunehmen und zum Programm Gottes gehörend, ohne uns daran aufzuhalten. Als der Herr Jesus von diesen Dingen sprach, ob in Lukas 21, ob in Matthäus 24, sagte er, wenn ihr das alles seht, dann hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Er sagte nicht, dann betet, dass es nicht passiert, sondern dann hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Rein von der Optik her ist es natürlich ein Wendepunkt, insofern, dass Amerika seine Neutralität aufgegeben hat und sich auf die Seite der Briten gestellt. Das kann der Sowjetunion in jeder Minute dasselbe Recht einräumen, ihre Partei zu ergreifen. Und was das nach sich zieht, können wir uns alle ausrechnen. Es gibt eine der Dinge, die Bruder Branham gesehen hat im Jahre 33, eine der Visionen, er sah Amerika zerstört. Er sah schwelende Baumstumpfen, zerschlagene und zerrissene Felsen. Und er sagte, soweit ich sehen konnte, war alles zerstört. Wir wissen nicht, was den Anlass dazu geben wird. Wir wissen nicht, wann diese Minute oder Stunde schlägt. Eins wissen wir, die Zeit ist kostbar, sie ist ernst, sie ist teuer, sie muss ausgekauft werden und wir möchten unter dem Segen stehen und das Werk des Herrn nicht lässig treiben, sondern alles tun, was wir können, um das weiterzugeben, was Gott geredet hat. Es wird vielleicht nur eine kleine Schar übrig bleiben, die auch verachtet und abgelehnt sein wird, aber die von Herzen glaubt, was Gott geredet hat. Und wir sind voll davon überzeugt, dass es das letzte Reden Gottes ist. Das wollen wir uns einprägen, ein für alle Mal, bis zur letzten Stunde unseres Lebens auf Erden. Wir haben es mit dem letzten, abschließenden, absoluten Reden Gottes zu tun, verbindlich für alle, die vor ihm bestehen wollen. Es kann nicht jeder glauben, was er will, und nicht jeder tun, was er will, und dann vor Gott bestehen wollen. Entweder wir haben unseren Weg und werden dann entsprechend enden, oder wir haben den Weg Gottes und werden, oder Gott hat seinen Weg mit uns, ist noch besser gesagt, und wir werden dann bei ihm in der Herrlichkeit enden und münden. In dem Philipperwort ist uns gesagt worden, wir sollen alles, was hinter uns liegt, zurücklassen. Manchmal nicht einfach, aber mit Gottes Hilfe wird es uns gelingen. Der Prophet Jesaja sagt etwas Ähnliches im 43. Kapitel. Denkt nicht mehr an die früheren Ereignisse zurück und beachtet das Vergangene nicht mehr. Seht, ich vollbringe etwas Neues. Schon tritt es in Erscheinung. Gewahrt ihr's denn nicht? Ich weiß nicht, ob es allen so geht, aber ich habe es am letzten Wochenende in Zürich und auch vorher und auch jetzt an diesem Wochenende schon wieder gehört, dass die Predigt über das zukünftige Heim sehr tief eingeschlagen hat und dass die Predigten nicht mehr oberflächlich gelesen werden, sondern dass der Geist Gottes in besonderer Weise zu unseren Herzen spricht. Das haben wir sicherlich alle verstanden. Und ihr wisst, wie viele Jahre vergangen sind, ehe Bruder Frank nach vorne kam, um diese Predigten zu behandeln. Ich habe übersetzt, ob von Band, direkt oder als Broschüre, seit vielen Jahren. Aber jetzt ist die Zeit gekommen und der Herr hat uns die Weisung gegeben, uns auf die Predigten nach Öffnung der Siegel zu konzentrieren. Und Gott hat eine besondere Absicht damit. Und ich glaube, dass er im Begriff ist, die Seinen herauszuführen und das an uns zu tun, was wir haben müssen, um vor ihm bestehen zu können. Es ist ja so, dass wir oft genug vor uns selber und vor anderen nicht bestehen können, geschweige vor dem heiligen Gott. Und da sind wir schon an dem Punkt angekommen, dass wir in den Staub geworfen werden und sagen, Herr, gehe von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Und genauso ist der Notschrei und die Überzeugung in unserem Herzen, Herr, verlass mich nicht. Ich brauche dich jetzt mehr als je zuvor. Und so wird Gott uns in diesem inneren Konflikt lassen, bis er ihn selber wendet und gelöst hat. Wir können es nicht. Wir können mit uns ins Gericht gehen. Wir können mit anderen ins Gericht gehen. Wir können über uns herfallen, über andere. Wir können alles. Aber ändern können wir nichts. Wir können es höchstens noch schlimmer machen. Aber Gott vermag eine Situation zu ändern. Und auf ihn setzen wir unser Vertrauen, ganz und gar. Und auf die Gnade, die uns in der Offenbarung Jesu Christi angeboten worden ist. Nun, heute werden wir mit der Predigt Seelen im Gefängnis fortfahren. Wir sind ja bis Seite 18 gestern Abend gekommen. Und ich möchte hier den letzten Teil von Seite 18 lesen. Nachdem Jesus seinen Dienst beendet hatte, predigte er den Seelen, die nicht gerettet werden konnten. Die Bibel sagt uns, er ging hin und predigte den Seelen im Gefängnis, die nicht Buße taten, als ihnen die Gnade angeboten wurde. Haben sie sie verschmäht? Und warten nun auf das Gericht. Oh, was für eine Zeit muss das gewesen sein. Ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, dass ich die Welt damit erschüttern könnte, um sie die Wirklichkeit sehen zu lassen. Jesus selbst sagte, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Hier bezieht Bruder Branham sich auf die Stille. Wir haben ja die drei Stillen gestern Abend hier genannt. Und Petrus hat's geschrieben, dass unser Herr, nachdem er gekreuzigt wurde, hinunterging und den Seelen im Gefängnis gepredigt hat, die ungehorsam waren, die nicht glaubten, als ihnen ein Knecht Gottes im Namen des Herrn das Heil, die Gnade und die Rettung angeboten hatte. Sie sahen Noah, vielleicht als ihren Zeitgenossen, mit den gleichen Fehlern, Schwächen und Gebrechen wie alle anderen, und erkannten nicht, dass der allmächtige Gott ein Gnadenangebot an jene Generation gerichtet hatte. Und sie trieben ihren Spott und hörten nicht auf das Wort des Herrn. Nun waren sie im Gefängnis in den untersten Örtern, und der Herr Jesus ging dorthin und hat den Geistern im Gefängnis gepredigt. Es war aber zu spät. Rettung war nicht mehr da, für immer zu spät. Und wir alle wissen, wie wir einige Jahre hinter uns haben, wie schmerzlich es sein kann und man empfinden kann, wenn man gewisse Gelegenheiten an sich vorüberziehen ließ, die nie mehr wiederkehren. Manchmal mag es sich um irdische Dinge gehandelt haben, und wir haben ihnen nachgetrauert, und wir wussten, der Tag kommt nie mehr wieder, die Gelegenheit kehrt nie zurück, für immer ist es vorbei. Das sind irdische Dinge, aber hier geht es um Geistliches. Für immer zu spät, für immer vorbei, nie mehr die Gelegenheit, zu Gott zu kommen. Das allein genügt schon, um die Qual auszumachen. Viel mehr braucht man nicht mehr dazu zu tun. Allein das Bewusstsein, die Gnade versäumt zu haben und für immer zu spät, das genügt, um der Seele die schlimmsten Qualen zuzufügen, wie man sich denken kann. Eines Tages wird die Gnadenzeit abgelaufen sein und die Tür verschlossen. Und wer draußen ist, wird für immer draußen sein, und wer drinnen ist, wird für immer drinnen sein. Weiter heißt es, der Dienst Jesu Christi verkörpert sich in dieser letzten Zeit in seiner Gemeinde. Das glauben viele von uns. Ich glaube es mit euch. Ich glaube das. Wenn ich es nicht glauben würde, wüsste ich nicht, was ich tun soll. Denn schließlich bin ich es ja, den es hier betrifft. Wenn der Geist Gottes in euch ist, seid ihr um die Menschen besorgt. Es gibt eine Schriftstelle, die mich immer stutzig machte. Wie konnte es sein, dass Mose Gott einen besseren Vorschlag machte, als Gott es getan hatte, bis ich feststellte, dass es der Geist Christi in Moses war. Gott sprach, Moses, sondere dich von ihnen ab, ich werde sie alle vernichten und mit dir neu beginnen. Er antwortete, indem er sich in den Riss warf, Herr, nimm mich hinweg, tilge meinen Namen aus. Es waren dieselben Menschen, die sich aufgelehnt hatten, für die sein Herz so schlug. Wie kann ich als ein Prediger, der das Volk auf dem Herzen trägt, je vor Gott und vor mir selbst gerechtfertigt sein, wenn ich den Menschen etwas vorenthalte, die ich mehr als mich selbst liebe? Nicht nur bei Mose oder bei Paulus, der seine Volksgenossen retten wollte und sogar die Gemeinschaft mit Christus bereit war aufzugeben, wenn er seinen Mitbrüdern das Heil, das Gott in Christus geschenkt hatte, hätte vermitteln können. Mose trat für die in den Riss, die gegen ihn aufgetreten waren, für die, die sich gegen ihn zusammengerottet hatten, für die, die es schlecht mit ihm meinten. Und Bruder Branham sagt, es hat mich immer stutzig gemacht. bis ich begriff, es war Christus in Moses. Ihr Lieben, die Gesinnung, die in Jesus Christus war, muss und wird in allen sein, so haben wir es gestern Abend gehört, die zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren worden sind. Wir werden in den Riss treten und alles Gericht Gott überlassen. Paulus sagt, ich wage mich nicht einmal selber zu richten. Was ist es? Denn Gott allein spricht das Urteil. Wenn er sogar das Verborgene ans Licht bringen wird, der Mensch sieht nur das, was vor Augen ist. Gott sieht in das Herz hinein. Weiter steht, beachtet das gleiche geistliche Zeichen, das Jesus vollführte, ist in diesen letzten Tagen wieder auf Erden erschienen. Dasselbe geistliche Zeichen, das ihn als Messias identifizierte, hat ihn auch heute identifiziert. Er ist immer noch der Messias. Dasselbe sichtbare Zeichen ist auf Erden erschienen. Die gleiche Feuersäule, die Paulus sah, derselbe, wie er war. All das hat sich auf die gleiche Art wieder ereignet, indem dasselbe geschah. Hier wird von einem einzigen Zeichen gesprochen. Wenn wir meinetwegen nur zwei Bibelstellen nehmen, Markus Kapitel 16, da heißt es in der Mehrzahl, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Und dann wird eine Anzahl aufgeführt und es gibt noch genügend Bibelstellen, die das unterstützen und davon sprechen. Wenn wir von den Zeichen der Zeit reden wollten, so gibt es ihrer viele. Aber hier wird von einem einzigen Zeichen, von dem Zeichen des Messias gesprochen, von der Erscheinung des Herrn in der Feuersäule, und von dem, was er in den Tagen Moses und was er in seinen Erdentagen getan hat. Und es hat sich in gleicher Weise wiederholt. Wir brauchen darüber gar nicht weiter zu sprechen. Alle, die mit der Botschaft vertraut sind, wissen, dass der Engel des Herrn am 7. Mai 1946 Bruder Branham die Bibelstellen gab, direkt die Bibelstellen gab und ihm gesagt hat, so wie es damals war mit Philippus und Nathanael, wie es damals war mit der Frau am Brunnen, wie der Herr die Gedanken der Menschen offenbarte, so wird es sich jetzt durch deinen Dienst wiederholen. Man muss einmal, das sind allerdings nur Zeugnisse, die hier und da irgendwo in ganz alten Predigten sind, die vielleicht gar nicht übersetzt wurden. Aber der Engel des Herrn hat Bruder Branham direkt diese Leute, die in der Bibel namentlich genannt werden, mit Namen genannt und hat sich auf die Beispiele bezogen, dass sich durch seinen Dienst das Gleiche erfüllt als das letzte Zeichen vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und das ist vor unser aller Augen erfüllt worden. Wenn es darum geht, dass Zeichen und Wunder geschehen, dann könnten wir viele Evangelisten erwähnen, durch die oder durch deren Dienst Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen sind. Darüber gibt es genauso keinen Zweifel. Aber hier geht es um etwas mehr. Ihr wisst, als Mose gesandt wurde, da war es das Zeichen und dem Zeichen folgte eine Stimme. Ihr kennt ja alle die Predigt, das Zeichen und die Stimme. Und die Stimme war es, die herausgerufen und das Wort für jene Zeit geoffenbart hat. Wir leben also in der Zeit, in der gewisse prophetische Dinge ihre Erfüllung finden, die nicht jeder sieht, nicht jeder hört, es sei denn Gott öffnet unsere Augen, unsere Ohren und unsere Herzen, dass wir es wirklich verstehen und biblisch einordnen können. Darauf kommt es hauptsächlich an. Nicht nur, dass wir es hören und darüber reden, sondern von Gott die Gnade haben, selber erfasst zu werden und ein Teil des Wirkens Gottes in dieser Zeit zu sein. Und ich glaube, dass alle, die im Voraus bestimmt wurden, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, sie werden sich sammeln lassen und werden auf Gottes Wort hören und sich vor allem anderen verschließen. Weiter heißt es war sein Plan, dass Menschen zu den Menschen sprechen, nicht er selbst. Das Wort des Herrn kommt zu den Propheten, den Weissagern, den Predigern. Wie kann ein Weissager, der das ursprüngliche Wort leugnet, ein wahrer Prophet sein? Er kann es nicht sein, weil er die Wahrheit des Wortes leugnet. Wenn es also nicht so sein kann, dann wird dieses Wort selbst durch die Wahrhaftigkeit des Wortes und die Wahrhaftigkeit des Heiligen Geistes gepredigt. Jede Verheißung, die darin gegeben wurde, wird sich erfüllen. Auch darauf ruhen wir aus. Jede Verheißung, die Gott in seinem Worte gegeben hat, wird sich an jedem, der sein Wort aufnimmt, erfüllen. Sein Wort kann nicht leer zurückkommen. Es wird und muss ausrichten, wozu es gesandt wurde. Aber es geht um mehr als um eine vorübergehende Begeisterung in einem Gottesdienst. Es geht um mehr als nur Gefühle zu haben, die in einigen Minuten nicht mehr da sind. Es geht um mehr. Es geht um ein tiefes, gründliches Werk Gottes in deiner und in meiner Seele, dass wir mit Gott in Übereinstimmung gebracht werden, damit der noch ausstehende Teil sich erfüllen und Gott alle Dinge zum Abschluss bringen kann. Weiter heißt es, jetzt sehen wir diese Dinge. Denkt daran, die sieben Siegel sind abgeschlossen. Doch eine von diesen sieben geoffenbarten Wahrheiten. Jetzt Gedankenstrich. Er gestattete uns nicht, dass wir sie erfahren. Wie viele waren hier, als die sieben Siegel gepredigt wurden? Alle von euch nehme ich an. Das siebente Siegel gab er nicht frei. Er stand dort in dem Raum und offenbarte jedes einzelne von ihnen. Bleiben wir hier einen Moment stehen. Ihr wisst, dass der Herr in der Feuersäule an jedem Nachmittag ungefähr gegen 14 Uhr zu Bruder Brenhem in den Raum, der voll dunkel war, die Jalousie war runter, und er befand sich mit Absicht in diesem völlig dunklen Raum, um das Licht der Feuersäule klar und deutlich zu sehen, und war gespannt vor Gott, um zu hören, was der Herr ihm sagen wird. Und hier heißt es, er stand dort in dem Raum und offenbarte jedes einzelne von ihnen. Das siebente Siegel aber gab er nicht frei. Hier liegt ein Geheimnis, über das sich Menschen den Kopf zerbrechen und manchmal unnötig darüber reden. Was Gott geoffenbart hat, ist für uns und unsere Kinder, so steht schon in 5. Mose 29, wenn ich recht bin. Aber das Verborgene ist bei unserem Gott. Und so wollen wir Gott überlassen, was ihm noch überlassen ist, und über das verfügen und für das dankbar sein, was er uns bereits geschenkt hat. Aber die Tragödie besteht darin, dass die Menschen das Geoffenbarte noch gar nicht verstanden haben und sie möchten sich in das hineinbegeben, was Gott noch gar nicht freigegeben hat. Und sie verlieren sich in der Unendlichkeit und finden dann am Schluss nicht mehr zurück und nicht mehr heraus. Wir werden nie bis zum Kommen des Herrn nicht über das hinausgehen, was er geredet hat. Wo er schweigt, werden wir schweigen. Wo er geredet hat, werden wir reden. Mehr nicht, das möge Gott uns allen schenken. Es heißt hier weiter, in welch einem Tag leben wir? Wo befinden wir uns? Denkt daran, in dem sechsten Siegel ertönen alle sieben Posaunen. Auch das ist etwas sehr Wertvolles und Kostbares. Ihr wisst aus der Darlegung der sieben Gemeindezeitalter, dass Bruder Branham die ersten vier Siegel parallel zu den sieben Sinnschreiben gepredigt hat. Und dann sagte er, im fünften Siegel sind die Juden gemeint und im sechsten Siegel die große Trübsal. Ihr wisst ja, was darin geschrieben steht. Sonne und Mond verfinstern sich und die Sterne fallen vom Himmel und so weiter. Und gerade in dieses sechste Siegel fallen die sieben Posaunengerichte, die in der Bibel geschrieben stehen. Auch das ist wert, dass man es beachtet. Wenn wir das durchnehmen, werdet ihr es sehen. Jede der sieben Posaunen ertönt während des sechsten Siegels. Das ist absolut Ja und Amen. Das passt hundertprozentig hinein, genau wie alles andere auch in das Gesamtprogramm hineinpasst. Es gibt darüber kein Rätseln und kein Raten mehr. Weiter heißt es, die sieben ist immer ein Geheimnis. Beachtet, das siebente ist der Abschluss. Das war das Kommen des Herrn. Der Himmel war ruhig, still. Niemand bewegte sich. Jesus selbst sagte, nicht einmal ein Engel im Himmel weiß, wann ich wiederkomme. Ich kenne die Zeit selbst nicht. Das hat der Vater für sich behalten. Gott, der Geist, allein weiß es. Ich weiß es nicht. Also bezieht Bruder Brenne mir ganz klar das siebente Siegel auf das Kommen des Herrn. Und beschreibt es hier oder erklärt und lässt uns wissen, indem er sagt, selbst der Herr hat damals gesagt, nicht ein Engel, niemand weiß, wann es geschieht. Diese Worte oder den Ausspruch bringt er in Verbindung mit dem siebenten Siegel. Oh, dass wir es ein für alle Mal fassen könnten. Gott hat alles geoffenbart, was wir wissen sollten und was benötigt ist, um vor ihm bestehen zu können, um der Augenblick seiner Wiederkunft oder seines Kommens. Selbst wenn wir es wüssten, wann es ist, was würde es uns nützen? Aber der Herr sagt, dass es niemand weiß und auch niemand wissen wird. Weiter steht hier, das konnte er, oder vom, ich muss einen Satz vorlesen, alle, für die er gestorben war, standen in dem Buch. Er kann seinen Mittlerdienst nicht eher verlassen, bis das Erlösungswerk abgeschlossen ist. Das konnte er am Kreuz noch nicht tun. Sie sind vorherbestimmt und stehen in dem Lebensbuch des Lammes. Auch das haben wir ausgeführt, den Unterschied zwischen Lebensbuch und Lebensbuch des Lammes. Das gleiche Buch mit zwei völlig verschiedenen Abteilungen, wenn ich das einmal so sagen soll. Am Endgericht wird gemäß Offenbarung 20 von Vers 11 nicht das Buch des Lammes aufgeschlagen, sondern das Buch des Lebens. Am Endgericht werden noch viele angenommen, die im Buch des Lebens stehen. Bei der ersten Auferstehung, bei der Entrückung, geht es um die auserwählte Erstlingsschar, um die Brautgemeinde, um diejenigen, die zur Entrückung gelangen sollen und werden. Nicht nur allgemein um diejenigen, die selig werden, sondern tatsächlich um diejenigen, deren Namen in dem Lebensbuche des geschlachteten Lammes seit Grundlegung der Welt geschrieben stehen. Hier heißt es nun weiter, und er muss dort bleiben und Fürsprache einlegen, bis der Letzte zur Vollendung gelangt ist. Ehre sei ihm. Es gibt manche Bibelstellen, in denen Bruder Brenim so den Eindruck hinterlassen könnte, als habe der Herr den Gnadenthron verlassen. Hätte er ihn verlassen, dann könnten wir heute dieses Gebäude verlassen. Dann wären auch wir verlassen. Es ist die tägliche Gnade, die stündliche Gnade Gottes, die uns trägt und seine Fürsprache. Und ich werde es euch nicht schuldig bleiben, sondern vorlesen aus einer Predigt, Bruder Brenim, ihr könnt mich daran erinnern und beim Worte nehmen, aus den sieben Siegeln, dass er darin sagt, in dem Moment, wo die Braut entrückt wird, wird Satan, der Verkläger der Brüder, hinausgestoßen. Macht euch keine Sorge darüber, das stimmt alles genau überein. Weiter lesen wir auf Seite 23 oben. Als diese sieben Siegel geöffnet wurden, ist die gesamte Bibel geöffnet worden. Die sieben Siegel, versiegelt mit sieben Geheimnissen, diese sieben Siegel beinhalten das gesamte Geheimnis. Es war das Buch der Erlösung, das Neue Testament, nicht das Alte. Es gab nur die Ankündigung für das Neue Testament. Sie konnten ohne uns nicht zur Vollendung gelangen. Wir wissen, dass Bruder Brenim oft die Redewendung gebraucht hat, das Buch der Erlösung. Und in dieses Buch der Erlösung dürfen alle Erlösten nach Öffnung der Siegel hineinschauen, deren Namen ja eingeschrieben sind und die in das Erlösungswerk Gottes mit einbegriffen und eingeschlossen wurden. Alle anderen werden außerhalb stehen bleiben. Sie werden noch immer raten oder ihre eigene Deutung und Auslegung haben. Aber die wahrhaft erlöste Schar, die Erstlingsschar, die dem Lamme folgt, wohin es auch gehen mag, die keinen eigenen Weg und Gedanken mehr will, die wird Zutritt und Zugang zu all diesen Dingen haben, die Gott geoffenbart hat. Und es heißt hier, es ist das Buch der Erlösung. Wir werden später sehen, dass all die Erlösten mit einbegriffen worden sind. Lasst mich den letzten Absatz lesen auf der gleichen Seite. Ihre Namen standen in dem Buch des Lebens, in diesem Buch. Er musste hierher kommen, denn Gott hatte den Plan, sie zu erlösen. Ihre Namen wurden vor Grundlegung der Welt in das Lebensbuch des Lammes geschrieben. Gleichzeitig wurde das Lamm dort preisgegeben, um geschlachtet zu werden. Dann kam das geschlachtete Lamm, um Fürsprache einzulegen. Hier haben wir's. Die Namen aller Erlösten von Gott vor Grundlegung der Welt zur ersten Auferstehung bestimmten sind in dem Buche geschrieben und sie können nicht hinausgenommen werden. Aus dem Buch des Lebens könnte ein Name gestrichen werden. Aber aus dem Buch des Lammes kann kein Name gestrichen werden in Ewigkeit. Denn das ist nicht von dir oder mir abhängig, sondern von der direkten Vorherbestimmung Gottes. Und dass Gott sich jemals korrigieren oder ein Radiergummi benötigt, um irgendwo etwas wegzunehmen und neu zu schreiben, das sei ferne. Das sei ferne in alle Ewigkeiten. Was Gott getan hat, ist für immer getan. Also, die Öffnung der sieben Siegel, dieses geheimnisvolle Buch, hat nicht nur Geheimnisse beinhaltet, sondern auch dein und mein Name steht darin, weil diese Geheimnisse für dich und mich gedacht waren und wir haben Zugang bekommen und werden durch den Heiligen Geist versiegelt werden. Das geht nicht anders, das ist Gottes Verheißung. Und darauf bleiben wir stehen. Deshalb gibt es darüber auch gar nichts zu diskutieren. Es sollte uns langsam froh stimmen. Ich weiß genau, wie ihr empfindet, und noch besser weiß ich, wie ich selber empfinde. Und wir täuschen uns selber und auch keinen anderen darüber hinweg, dass wir noch manches benötigen, um vor Gott zu bestehen. Genauso können wir nicht leugnen, dass der Herr uns gnädig gewesen ist. Genauso können wir nicht leugnen, dass er sich unser erbarmt und angenommen hat, dass wir sein Eigentum für immer sein dürfen. Und im Glauben halten wir daran fest und sind bereit, mit seiner Kraft und Hilfe vorwärts zu gehen. Weiter heißt es hier, sie wird ohne Flecken und ohne Runzel dort sein. Denn zu diesem Zweck ist das Lamm Gottes gestorben. Wenn dann der Letzte, dessen Name im Buch steht, erlöst ist, tritt das Lamm hervor und nimmt das Buch. Ich bin es, der es vollbracht hat. Merken wir's? Wenn der letzte Name dessen, der im Buche steht, erlöst ist, tritt das Lamm hervor und nimmt das Buch. Es wird also niemand fehlen können. Ich weiß, manche sagen, gut, die Gnadenzeit ist vorbei. Für wen sie vorbei ist, für den können wir nur sehr, sehr empfinden. Denn wäre sie für den Betreffenden vorbei, wüsste er nicht, wo er bleiben würde. Es sind einfach Missverständnisse, weil Leute, die unbefugt sind, sich mit diesen Dingen befassen und andere ebenfalls in Nöte bringen. Ich lese jetzt von Seite 24, zweiter Absatz. Die Engel, die Cherube, die vier Lebewesen, warfen sich vor dem Throne nieder. Und die 24 Ältesten legten ihre Kronen nieder und alle riefen, du bist würdig. Johannes sagte, alles im Himmel und auf der Erde, und auf Erden hörte ich rufen, Amen, Halleluja. Der Lobpreis ertönte. Wir singen ja den Chorus, du bist würdig. Damals warfen sich die 24 Ältesten und die Lebewesen nieder. Und ich sage euch sehr offen, ich habe schon gesagt, ich habe den Eindruck, es geziemt sich nicht, diesen Chorus sitzend zu singen. Stehend ist das Mindeste. Und auf dem Angesicht liegend wäre noch besser. Wir leben in der Zeit, in der dieses stattgefunden hat. Der Herr war allein würdig, als das geschlachtete Lamm, und nahm das Buch, um die sieben Siegel zu lösen und den Inhalt zu offenbaren. Als die 24 Ältesten und die vier Lebewesen das sahen, die 24 Ältesten haben als erstes ihre Krone sofort runtergenommen. Es war vorbei. Sie konnten nicht mehr. Sie wussten, hier gebührt niemandem die Ehre. Wer sind wir vor diesem Lamm, das sich hat schlachten lassen? Wir sind auch noch nicht hier, weil wir Männer Gottes waren, weil wir Propheten waren. Wir sind hier, weil das Lamm sich schlachten ließ. Sie haben ihre Kronen runtergenommen und haben sich hingeworfen und haben alle gemeinsam gesungen. Du bist würdig. Du bist würdig. Hinzunehmen, Preis und Ehre. Wer sind wir? Wird einer in den Himmel eingehen, der die Brust ein wenig vorrücken und den Kopf erheben könnte? Oder werden alle eingehen und sagen, oh, du Lamm Gottes, du hast auf Golgatha herrlich gesieget. Amen, Halleluja. Und deswegen sind wir hier und sind wir dort. Nicht, weil wir würdig gewesen sind, sondern weil er, der allein Würdige, für uns, die wir unwürdig waren, gekommen ist, um die Erlösung zu vollbringen, uns das Heil und die Gnade zu schenken und uns aus dem Staube zu erheben und uns zu Gotteskindern machen, die in seinem Bilde sein werden. Das muss ein Mensch begreifen, dass wir einmal im Bilde des Herrn sein werden. Und das Erste wird alles vergangen sein. Und man wird nicht mehr daran zurückdenken können, sondern für immer als Söhne und Töchter Gottes in alle Ewigkeit vor dem Herrn. Hier heißt es dann weiter, beachtet, durch die Botschaft des siebenten Engels sollten die sieben Siegel geoffenbart werden. In Offenbarung 10,7 findet ihr das. Er sah diesen Engel herabkommen, der seinen linken Fuß auf das Land und den rechten auf das Meer setzte. Das war Christus mit dem Regenbogen über seinem Haupt. Beachtet, so findet ihr ihn schon in Offenbarung 1. Hier ist er mit dem Regenbogen über seinem Haupt und sieht aus wie Jaspis und Karneolstein. Dort kommt er, setzt einen Fuß auf das Land, den anderen auf das Meer und erhebt seine rechte Hand. Der Regenbogen ist über seinem Haupt. Das bedeutet ein Bund. Er war der Bundesengel, welches Christus ist. Er wurde ein wenig unter die Engel erniedrigt, um zu leiden. Dort kommt er, hebt seine Hand zum Himmel empor und schwört bei dem, der in alle Ewigkeit lebt. Das ist der ewige Gott und Vater, dass hinfort keine Zeit mehr sein wird, wenn dies geschieht. Es sind alles wunderbare Worte Gottes, in die man sich nur vertiefen, für die man nur dankbar sein kann, über die man gar nicht mehr viel sagen braucht. Sie alle sprechen für sich und sie wollen dein und mein Herz berühren. In der letzten Zeile auf Seite 24 lesen wir, alles ist möglich. Er kam hervor, um all der Erlösten willen, die in dem Buche standen. Merkt ihr? Um all der Erlösten willen, die in dem Buche standen. Alle, die zur Erlösung bestimmt waren, standen in dem Buch. Halleluja. Preis sei unserem Gott. Darin stehen nicht nur Geheimnisse, darin steht dein und mein Name. Und deshalb werden dir und mir und all denen, deren Namen darin geschrieben stehen, diese Geheimnisse durch den Geist Gottes geoffenbart. Es heißt weiter, sie waren vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt und er kam, um sie zu erlösen. Alle, die er erlöst hat, standen darin geschrieben. Ist das nicht wunderbar? Wir sind nicht nur Hinzugekommene, wir sind Bürger Gottes und Hausgenossen. Auf Erden sind wir Pilger. Unsere Reise ist kurz, unsere Heimat ist dort oben. Da gehören wir hin. Und wenn hier geschrieben steht, er kam hervor, um all der Erlösten willen, die in dem Buche standen, alle, die zur Erlösung bestimmt waren, standen in dem Buch. Sie waren vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt, und er kam, um sie zu erlösen. Alle, die er erlöst hat, standen darin geschrieben. Wie oft hat Bruder Brenham gesagt, euer Name wurde nicht eingeschrieben, als ihr euch bekehrtet. Ihr habt euch nur bekehrt, weil euer Name schon darin geschrieben stand. Brüder und Schwestern, Gott ist doch nicht auf die Zeit angewiesen, um abzuwarten, was kommen wird. Gott hat doch das Kommen der Zeit bestimmt, und den gesamten Ablauf von Ewigkeit her hat er alles übersehen können und schon alles ordnen können. Er braucht nie neu zu überlegen oder ein Komitee zu bilden. Niemals. Er hat alles von Anfang an festgelegt. In dem zweiten Absatz heißt es, was hat er dort vor etwa 33 Jahren am Fluss gesagt, wie Johannes gesandt wurde, das erste Kommen Christi anzukündigen, so wird deine Botschaft sein zweites Kommen. Ja, Moment. So wird deine Botschaft sein zweites Kommen ankündigen. Auch das haben wir hier schon einige Male betont. In den früheren Jahren hat Bruder Brenham sich immer in Verbindung mit der Botschaft gesehen und auch genannt. Nach Öffnung der Siegel ist dieses die Hauptformulierung. Nicht mehr so wirst du, sondern so wird deine Botschaft seinem zweiten Kommen vorausgehen. Und genau das geschieht. Ich weiß, es gibt Menschen, die wollen einen Vergleich ziehen zwischen Johannes bei dem ersten Kommen Christi und zwischen Bruder Brenham bei dem zweiten Kommen Christi. Und Bruder Brenham macht einen Ausspruch, der nicht geleugnet werden kann. Er steht in der Predigt vor dem ersten Siegel, dass der siebente Engel auf Erden sein wird zur Zeit dieses Kommens. Er steht nicht zur Zeit der Wiederkunft, zur Zeit dieses Kommens. Ich möchte darauf jetzt nicht eingehen, weil ich vorhabe, darüber zu schreiben, so Gott will, um alles zu klären, was geklärt werden soll und kann. Aber lasst mich schon im Voraus sagen, für die Kinder Gottes ist alles klar. Und sie werden sich von niemand verirren und verwirren lassen. Nicht mit 100 Argumenten, weil sie nicht auf das erste eingehen und nicht auf das zweite hören. Sie bleiben verschont und warten ab, dass der Geist in alle Wahrheit leitet. Eins kann ich schon hier sagen. War Johannes geblieben bis am Kreuz auf Golgatha, das geschah, was geschehen sollte? War er geblieben? Oder ist er vorher gegangen? Hat er seine Aufgabe erfüllt? Hundertprozentig. Und als seine Aufgabe erfüllt war, musste er gehen. Aber Christus war noch da. Und der Plan Gottes ging weiter. Und dann kam Golgatha. Hat nicht Bruder Brenham den Teil, den er zu tun hatte, getan? Ist der Herr nicht gekommen? Oh, mein Herz könnte jauchzen und jubeln, wenn ich all diese Dinge sehe. Und dann kann es zerbrechen, wenn ich sehe, wie Menschen mit ihrem Verstande in einem so kostbaren Worte Gottes herumfuhrwerken. Oh, das schmerzt in der tiefsten Seele. Aber unser Gott kennt die Seinen. Und er wird ihnen Gnade schenken bis zur letzten Stunde und wird helfen, dass die Seinen unterscheiden können. Und sie werden sich nicht verirren und verwirren lassen. Was nützen 100 Argumente? Eine Sache, die Gott gesagt hat, ist doch mehr wie 1000 Argumente. Und wenn Gott geredet hat, dann ist das eine klare Sache. Und wenn Menschen reden, sie können den ganzen Tag reden. Und nachdem sie fertig sind, haben wir Kopfschmerzen. Aber die Seele ist leer und die Antwort ist nicht da. Wem ist dadurch geholfen? Keinem einzigen. Aber Gott ist treu, er wird helfen. Macht euch darüber keine Sorgen. Auf Seite 30 lesen wir ungefähr in der Mitte, ja, das weiß ich genau. Ja, das weiß ich genau, das steht in meinem Buch der Weissagungen aus dem Jahr 1933, dass es geschehen würde. Warum erkennt ihr nicht, dass es Satan ist, der sie vereinigt? Die Bibel sagt das, nach einer kleinen Weile, sobald sie vereinigt sind, wird der Zusammenschluss der Denominationen beendet sein. Darin wird das Mahlzeichen des Tieres bestehen. Das stimmt. Ich habe keine Zeit, weiter darauf einzugehen. Dieses hier betrifft das Thema eigentlich nicht, über das Bruder Branham sprechen wollte, aber er erwähnt seinen alten Freund Duplessis, mit dem er auf der gleichen Plattform gepredigt hat, der in Südafrika hauptsächlich an den großen Versammlungen beteiligt war, der gesehen hat, was Gott tut. Vorher hatte dieser Mann US-Boden nie betreten und danach ist er dann in die USA, ist zum Weltmann geworden. Und Bruder Branham beklagt es hier und er sagt, ein Mann, mit dem ich auf der gleichen Plattform sprach, der ist nun dabei, um alle zu vereinigen. Und wisst ihr heute, wer hat die Vereinigung zwischen den Konfessionen, besonders zwischen den zwei Hauptkonfessionen gebracht? War es die methodistische? War es die baptistische? War es die Heilsarmee? Nein, die Pfingstbewegung war das Bindeglied zwischen diesen beiden großen Konfessionen. Die Pfingstbewegung, die Methodisten hatten nichts zu bieten, die Baptisten hatten nichts zu bieten, die Heilsarmee hatte nichts zu bieten. Wer hatte etwas zu bieten? Aber was haben sie geboten? Eine Gemütsbewegung, etwas, das die Leute meinten, jetzt haben sie den Heiligen Geist empfangen. Und was ist es? Ihr könnt diese Predigt aufmerksam lesen, in der Bruder Branham noch auf nähere Einzelheiten Bezug nimmt. Wie dankbar können wir sein, dass der Geist Gottes diesen Propheten so unter Kontrolle hatte und immer wieder, auch wenn es nicht zum Thema gehörte, hat der Geist ihn da getrieben und geleitet, das zu sagen, damit wir es ja nicht vergessen würden. Jetzt kommt es zum dritten Zug. Auf Seite 31, zweiter Absatz, könnte es sein, dass der dritte Zug an die ewig Verlorenen gerichtet wäre. Was ist, wenn das zutrifft? Ich hoffe, dass es nicht so ist. Doch was ist, wenn es zutrifft? Denkt jetzt für einen Moment darüber nach. Was ist, wenn das so ist? Gott bewahre. Ich habe doch Kinder. Doch es sieht fast danach aus. Warum ist mir die Vision zuteil geworden, als ich noch ein Kind war? Warum habe ich nie zuvor darüber nachgedacht? Warum kam die Verzückung vor einigen Tagen in dem Raum dort über mich? Ich sagte, hier ist es. Es ist direkt inmitten derjenigen, deren Seele verloren ist. Jesus predigte ihnen und legte Zeugnis ab, doch sie taten keine Buße. Je mehr ich predige, umso schlimmer wird es mit ihnen. Es ist keine Buße da, sie haben keinen Raum dazu. Das Lamm nahm sein Buch. Dies geschah während des sechsten Siegels, als er bereit war, das siebente zu öffnen. Auch das ist sehr wichtig. Dies geschah. Ihr wisst, wo der Branham hat, und wir haben es ja übernehmen müssen, die Zeiten sehr selten auseinandergehalten. Er konnte nichts dafür. Seine Sprachbildung war eben sehr, sehr begrenzt. Er hat die Zeiten einfach nicht eingehalten. Er hat, wo Gegenwart sein sollte, Vergangenheitsform angewandt. Ja, das war sein genereller Stil. Da konnte man nichts machen. Aber wer den Geist Gottes hat, sieht auch hier zum Beispiel, dass er das Buch während dem sechsten Siegel nimmt. Während dem sechsten, nicht schon während dem vierten, während dem sechsten. Das ist trotzdem sehr klar und deutlich gesagt worden. Denkt daran, das siebente hat er vor uns verborgen. Er gab es nicht preis. Der Engel stand Tag für Tag da und teilte es mit. Doch bei diesem tat er es nicht und sagte, da war eine Stille im Himmel. Ihr wisst ja, dass Bruder Branham die Erscheinung des Herrn in der Feuer- und Wolkensäule den Engel des Herrn nennt. So wird er in 2. Mose 3 beschrieben, als der Engel, der dem Mose in dem Dornbusch erschien. Und so wird er noch bis Malachi 3, Vers 1, als der Engel des Bundes beschrieben. Hier sagt Bruder Branham, wie ich es eben gelesen habe, von dem Engel. Er gab es nicht preis, der Engel stand Tag für Tag da und teilte es mit. Doch bei diesem tat er es nicht und sagte, da war eine Stille im Himmel. Also das Siebente blieb offen, das heißt, es wurde nicht preisgegeben, nur darauf hingewiesen, es war eine Stille im Himmel. Niemand wusste es. Es betraf das Kommen des Herrn. Seht wieder hier, dass das betraf. Im Deutsch würde ich jetzt sagen, es betrifft das Kommen des Herrn. Ich musste aber wörtlich übersetzen und musste schreiben, es betraf das Kommen des Herrn. Beides kann richtig gesehen werden, wenn man davon ausgeht, dass man auf das Bezug nimmt, was damals gesagt wurde, so kann man sagen, es betraf das Kommen des Herrn, weil es ja damals schon ausgesprochen wurde, stimmt's? Wenn wir jetzt in der Gegenwart leben, können wir ohne weiteres sagen, es betrifft das Kommen des Herrn. Stimmt's? Ist das grammatisch richtig? Selbstverständlich. So ist es auch und nicht anders. Niemand wusste es. Es betraf das Kommen des Herrn. Also, 7. Siegel, die Stille im Himmel, das Kommen des Herrn. Niemand weiß Tag, niemand weiß Zeit, niemand weiß die Stunde. Und es wird auch niemand sein, der das wissen wird. Und wenn ihr vielleicht diese Predigt gut in Erinnerung habt, er sagt hier, warum habe ich über diese Vision nie vorher nachgedacht? Warum kam die Verzückung vor einigen Tagen in dem Raum dort über mich? Und er hatte sie schon, als er ein Junge war. Er sagt, als ich noch ein Kind war, hatte er die Vision. Und jetzt, plötzlich, er sitzt dort in dem Kaufhaus. Sitzt in dem Kaufhaus. Offenbarungen Gottes können überall geschehen. Wenn die Stunde Gottes dafür da ist, kann es hier sein, es kann draußen sein, es kann sein, wo wir gerade sind. Er saß im Kaufhof oder im Kaufhaus, sieht die Frauen den Lift da heraufkommen oder diese Rolltreppe dort. Und plötzlich, als er die Frauen sah, mit grün-blau angemalten Augen herum, irgendwas traf ihn und im nächsten Moment war er schon in Verzückung und sah eine Vision und wurde durch den Geist an das erinnert, was er als Junge sah. Und unter diesem göttlichen Eindruck der Offenbarung in dieser Stunde wusste er, ein Moment, die Zeit ist jetzt da. Das, was mir damals gezeigt wurde, das sehe ich ja jetzt hier vor mir mit eigenen Augen. Das sehe ich ja jetzt. Und schon sprach der Herr zu ihm und offenbarte ihm die Dinge. Und jetzt führt er ja weiter aus, man kann es ja kaum lesen, weil nicht die Schwestern, lasst mich euch sagen, Bruder Branham hat nicht die Schwestern gemeint. Und ich glaube nicht, dass sich jemand angesprochen fühlen sollte, wenn er nicht angesprochen wird. Er hat einfach diejenigen Frauen gemeint, die in ihrem Hochmut, in ihrer Verblendung, in ihrem Stolz, so dahingehen, als hätte ihnen weder Gott noch Mann oder sonst jemand etwas zu sagen. Die sind angesprochen, nicht diejenigen, die sich unter Gott und Gottes Wort fügen und beugen. Das wissen wir alle ganz genau. Und es heißt hier dann im zweitletzten Absatz, seht, was die Denominationen für sie getan haben. Sie haben ihnen gestattet, das heilige Wort zu handhaben. Was im Gegensatz zur Bibel ist. Sie haben sie zu Predigerinnen gemacht. Das verbietet die Schrift. Jetzt wird sie sogar zu einem Herrscher, Bürgermeister, Gouverneur, zu allem im Lande gemacht. und zu einer Predigerin im Hause Gottes, obwohl sie Schuld hat an jeder Sünde, die je begangen wurde. Sie ist die Ursache davon. Ich spreche jetzt nicht von den Rechten. Sie ist schuld. Sie hat die Geburt eines jeden blinden Kindes verursacht. Sie hat das Ausheben eines jeden Grabes verursacht. Sie hat die Sünde, die Krankheit, das Leid verursacht. Kein Martinshorn an einem Krankenwagen würde zu hören sein, wenn es nicht eine Frau verursacht hätte. Kein Weinen, keine Sünde, kein Tod, kein Leid, keine Leiden müssten sein. Doch eine Frau hat es verursacht. Gott hat ihr verboten, auf das Podium zu treten und zu predigen. Und trotzdem tun sie es. Man kann nicht alles weiterlesen. Aus dem zweiten Absatz noch. Es ist die vorherbestimmte Gemeinde, zu der ich spreche. Nicht zu den Außenstehenden, nein, zu den Herausgerufenen, seinen Vorherbestimmten, die er aus jeder Gruppe herausgezogen hat. In jedem Zeitalter sind sie es, für die er kommt. Auch dieses ist ein sehr wunderbarer Ausspruch. Es ist die vorherbestimmte Gemeinde, zu der ich spreche. Es sind die Auserwählten, die auf das hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Und ihr wisst ganz genau, was im Hebräerbrief von dem Volke Israel geschrieben stand, dass sie Engelspeise gegessen haben und trotzdem hegte Gott Abscheu an ihnen oder über sie. Und sie gingen nicht in die Ruhe ein und Gott musste in seinem Zorn schwören. Ich habe vor nicht langer Zeit die eine Weissagung gelesen, dass wir Engelwort und Engelspeise bekommen haben. Ihr Lieben, aber das allein ist noch nicht das Kriterium, was wir damit gemacht haben, was daraus wurde, was es ausgerichtet hat. Darauf kommt es an. Das Volk Israel hat die Feuersäule gesehen. Sie haben Manna bekommen, Engelspeise. Sie haben alles, was Gott nur tun konnte, an Geist, Seele und Leib, sogar an ihrem Anzug, an ihrer Kleidung, 40 Jahre lang erleben dürfen. Und als die Zeit um war, sind sie alle tot gewesen. Und Bruder Brenim sagt, für immer von Gott getrennt. Es ist also nicht das, was Gott gegeben und getan hat, sondern das, was wir damit tun und was Gott dadurch in dir und mir ausrichten kann. Wir können die Feuersäule gesehen haben, wir können Engelspeise, wir können Gottes Wort gehört, wir können alles erlebt und empfangen haben. Dann aber kommt es auf den Gehorsam an. Sie haben damals das Wort nicht mit dem Glauben verbunden und haben es nicht im Gehorsam ausgelebt und ausgeführt. Und Gott wurde zornig über sie. Dasselbe mag jetzt zutreffen. Es genügt nicht nur, Gottes Wort zu hören oder es aufzunehmen, sondern in die Tat aus Gnaden umsetzen zu können. Hier, vielleicht bringt Bruder Brenimir etwas, gleich auf Seite 32, letzter Absatz. Oh ja, das hast du getan. Er spricht vorher von den Gaben des Geistes, die die Menschen haben und Halleluja sagen und so weiter und Preis sei Gott. Und dann heißt es, oh ja, das hast du getan. Denkt an das Volk Israel. Die Bibel sagt, nachdem er das Volk aus Ägypten gerettet und herausgeführt hatte, ließ er die umkommen, die nicht der Botschaft folgten. Sie aßen das Manna aus dem Himmel. Sie aßen das Manna, das Gott als ihre Speise auf die Erde regnen ließ. Sie standen in der Gegenwart des Botschafters, sahen die Feuersäule, hörten die Stimme Gottes und sahen die Bestätigung. Dann aber wollten sie Kora glauben. Es sind noch mehr heilige Männer da. Es gibt noch dies, das oder jenes. Auch wir müssen als heilig betrachtet werden. Auch wir müssen all dieses tun. Das ganze Volk ist heilig. Wenn das nicht die heutige Sprache ist, dann weiß ich nicht. Und Gott bewahre mich jetzt und für alle Zukunft, Richter zu sein. Ich werde ja gerichtet und weiß, wie es ist und möchte niemals einen Menschen richten. Aber das ist nur eine Feststellung. Wie in den Tagen Moses, was geschah? Der eine kam und sagte, sind wir nicht auch noch da? Haben wir das nicht alles gehört? Haben wir das Wort nicht? Haben wir die Botschaft nicht? Gehören wir nicht zum Volke Gottes? Ist er etwa nur allein da? Er allein? Wer gibt ihm das Recht? Sind wir nicht alle von Gott herausgeführt? Sind wir nicht alle durch das Rote Meer gegangen? Haben wir nicht alle aus dem Felsen getrunken? Waren wir nicht alle dabei, als das und jenes und noch was geschah? Wer ist er? Ist er allein? Wir sind doch alle heilig. Er hat noch dies und er hat noch das und wir haben gar nichts. Also wir sind hier. Wir sind hier. Ja, wir sind hier. Das stimmt. Aber Gott ist auch nicht fern. Gott war nicht fern. Gott hat alles angesehen. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann sagt er, jetzt ist Schluss. Zu wem habe ich geredet? Zu euch oder zu ihm? Worum geht es hier? Hatte sich Mose, hatten sich andere Knechte Gottes in den Vordergrund gerückt? Oder war die Hand Gottes über ihnen und stand ein göttliches Muss dahinter? Oh, ich wünschte einem jeden, dass er tun könnte, was er wollte im Reiche Gottes. Aber das geht nicht. Das ist verboten. Das ist von Gott verboten. Im Reiche Gottes hat nur Gott etwas zu tun. Und diejenigen, die er beauftragt, dass sie etwas tun sollen, alles andere, lass es mich ruhig aussagen und aussprechen, steht unter einer anderen Inspiration. Man will selber etwas tun und durch das eigene Tun gerät alles in ein heilloses Durcheinander. Die Leute werden hin und her gerissen. Hier ist Korah, da ist Abraham, da ist irgendjemand anderes. Ihr wisst ja all diese Leute. Und es war ein Hin und Her. Wohin sollen wir noch gehen? Auf wen sollen wir hören? Was ist jetzt alles? Da ist der Datan, da ist Korah, da ist Abraham. Alles ist in einem Durcheinander. Zu wem hatte Gott geredet? Wen hatte Gott beauftragt? Wer hatte überhaupt etwas zu sagen? Die Leute haben alles vergessen, was Gott getan hatte. Es schien so, als war plötzlich das, was geschehen war, nicht mehr da. Und sie ließen sich nach allen Seiten hinreißen. Und der gleiche Mose war es, der Fürbitte für alle einlegte. Und ihr könnt es mir heute abnehmen. Ich lege Fürbitte für alle ein. Weder privat noch öffentlich hat je ein Mensch gehört, dass ich einen einzigen nachteiligen Satz über jemanden ausgesprochen habe. In meinem Herzen trage ich ein sehr tiefes Leid, weil ich genau weiß, dass ein göttlicher Auftrag nicht eine kleine Gruppe ist, die man irgendwie auf seine Linie abstimmen kann. Der göttliche Auftrag ist immer weltweit für das gesamte Volk Gottes bestimmt. Und wenn man nur einmal darüber nachdenkt, dass die Braut des Lammes aus allen Völkern, Sprachen und Nationen bestehen wird, wer geht denn zu allen, wer geht denn hinaus? Wo wird denn was getan? Ein paar Leute kann jeder um sich sammeln und hin und her in den Häusern. Auch das ist eine Sache, an die ich jetzt gerade erinnert werde. Lasst mich zwei Tatsachen hier erwähnen. In der Apostelgeschichte steht geschrieben, vielleicht Kapitel 4 oder in jedem Fall 2, 3, 4, und sie versammelten sich hin und her in den Häusern. Das ist biblisch. Und das ist gut, wenn wir zusammenkommen zum Gebet, zur Wortbetrachtung, zum Brotbrechen, dagegen kann niemand etwas haben. Aber wenn Paulus an Timotheus von den Brüdern schreibt, die hin und her in die Häuser gehen, um die Leute zu verwirren, das ist eine ganz andere Sache. Das eine hat mit dem anderen gar nichts mehr zu tun. Aber man kann dann unterscheiden, wie die Dinge liegen und von welch einer Richtung und welch einem Geiste sie geprägt sind. Sicher, auch das gehört dazu. Es muss gesagt werden, damit die Leute ihre Entscheidung treffen und nicht von jedem Wind hin und her bewegt werden. Mose sagte, Seite 33, Mose sagte, alle, die auf der Seite des Herrn stehen, kommt mit mir. Dann öffnete er den Erdboden und verschlang sie. Auch sie waren gute Menschen. Natürlich, sicher waren sie es. Sie waren feine Menschen. Jawohl, doch darauf kam es nicht an. Nicht alle, die Herr, Herr sagen, sondern diejenigen, die den Willen meines Vaters tun. Natürlich, die Frage ist nicht, ob jemand gut ist. Die Frage ist, ob jemand von Gott gesandt wurde. Und wir haben es geschrieben, wer von Gott gesandt ist, redet die Worte Gottes. Und wer aus Gott ist, höret Gottes Wort. Und ich hoffe nicht, dass irgendjemand kommt, um nur einen Menschen zu hören. Ich hoffe, dass wir kommen, um Gott durch sein Wort zu hören. Aber lasst mich betonen, die Zeit ist ernst. Eines Tages wird jeder dastehen bleiben, wo er seinen Stand eingenommen hat. Die mit Korah waren, werden mit ihm sein. Die mit Datan waren, werden mit ihm sein. Die mit Abraham waren, werden mit ihm sein. Die mit Mose. Eines Tages wird es zu Ende sein. Und jeder wird dastehen, wo er seinen Stand eingenommen hat. Wir haben unseren Stand noch nicht einmal mit Bruder Frank oder Bruder Brenim eingenommen. Wir haben unseren Stand mit dem Herrn eingenommen, der sein Wort in dieser Zeit geoffenbart hat. Und wir danken ihm, dass er, der Erlöser, das Lamm Gottes, das Buch der Erlösung nahm. Und wir danken ihm, dass er unsere Namen darin eingeschrieben hat und dass wir Anteil an dem allem haben können, was er geoffenbart hat. Alle, deren Namen in dem Buch der Erlösung geschrieben stehen, sie werden auf niemand anders hören als auf den Erlöser, auf das Lamm, das geschlachtet, das Buch genommen, die Siegel gebrochen und den Inhalt geoffenbart hat. Und sie werden in Gott zur Ruhe kommen und ein Herz und eine Seele sein, nicht eins gegen irgendeinen anderen. Das ist sehr schnell getan. Dann wird Herodes und Pilatus und alle Freunde auf einen Schlag. Das kann alles sein. Das ist aber keine göttliche Einheit. Göttliche Einheit, Gott in uns. Und wir in ihm, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und das möchten wir sehen und das werden wir sehen. Gott wird es uns aus Gnaden schenken. Möge sein Name hochgelobt und hochgepriesen sein. Möchte er dir und mir Gnade und Unterscheidung geben. Zu wissen, wer jetzt redet, zu welchem Zweck geredet wird, welche Motive dahinter stehen. Und wir wissen ja, dass Gott nur das am Schluss bestehen lassen wird, was nach seinem Willen, gemäß seinem Worte, gesagt und durch seinen Geist geschehen ist. Mögen wir das heute begreifen. Und zum Schluss sei es noch einmal gesagt, das Buch der Erlösung ist für die Erlösten geöffnet worden, deren Namen geschrieben stehen, die in dem Erlösungsplan einbegriffen sind. Sie haben Zugang zu dem, was darin geschrieben steht, weil sie selber auch darin geschrieben stehen. Halleluja. Das ist etwas Wunderbares, etwas Herrliches, etwas Großes. Und da kann auch mein Herz getrost sein und Gott danken, denn ich weiß, dass mein Name dort steht. Und wir alle wissen es durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Möge Gott uns alles segnen. Amen. Lasst uns aufstehen und beten.
O es ist Jesus, o es ist Jesus, o es ist Jesus, nur allein. Ich hab erhört den Zaun seines
Fließen herab, fülle mein Herz.
gemeinsam kommen wir vor dein heiliges Angesicht, möchten uns niederwerfen vor dir, denn du allein, o Herr, bist würdig, das Buch zu nehmen, die Siegel zu lösen und das, was darin ist, zu offenbaren. Habe Dank, dass wir ein Teil deines Erlösungsplanes sein dürfen. Ja, dass wir im Grunde genommen diejenigen sind, um die es bei der Erlösung ging. Halleluja! O Preis sei dir, Ruhm und Anbetung deinem heiligen Namen. Wir dürfen singen, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen, erlöst durch des Heilandes Blut. Geliebter Herr, wollest du selbst deine erlöste Schar, die du so teuer bezahlt und erkauft hast, mit deinem teuren Blute am Kreuz auf Golgatha herausführen, herausrufen und dich jedem Einzelnen offenbaren? Herr, ich danke dir, dass du völlige Klarheit über alles schenkst, was du geredet und geoffenbart hast. Geliebter Herr, du weißt, wir sehnen uns danach, erfüllt zu werden mit Heiligem Geist. Wir sehnen uns danach, ein neues Leben zu bekommen, das vor dir bestehen kann, im tiefsten Inneren erneuert zu werden, eine Gemeinde der Erstgeborenen zu sein, in der du Wohnung nehmen, in der du dich kundtun kannst. O Gott, wir danken dir, dass du es tun wirst. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns gewürdigt hast, dein letztes Reden zu hören. Wir glauben, dass es das letzte Reden Gottes ist. Mein Gott, dem kann nichts hinzugefügt und nichts weggenommen werden. Heiland, wollest du uns in Übereinstimmung mit diesem Reden Gottes bringen. Völlig in den Einklang bringen. Mit dir, mit deinem Reden, mit deinen Worten, mit deinem Geiste völlig übereinzustimmen. Treuer Gott, fürbittend treten wir für alle ein. Und das aus Überzeugung. Und bitten dich, Herr, du kennst die Deinen, und die Deinen kennen dich, und die Deinen hören deine Stimme. Mögen sie sie hören, in allem Durcheinander und allen Menschen Meinungen entrissen werden und auf deine Stimme, auf dein Reden aus Gnaden hören. Herr, wir legen dir alles hin und bitten dich, segne uns und dein gesamtanbetendes Volk auf der ganzen Erde aus dem Reichtum deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen.